Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich verlese uns den Predigttext aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 12. Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der in seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. So sollt ihr aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt essen als die, die hinwegeilen. Denn es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde am Gründonnerstag, was haben die Pyramiden und wir gemeinsam? Kann ich jetzt erstmal nicht so ganz genau sagen, ich bin ja kein Reiseführer für neugierige Touristen im Wüstensand, aber unser Predigttext, der spielt dort im Schatten der berühmten Sphinx 3500 Jahre her. So weit weg. Und so weit weg sind die Worte der Bibel. Und meine Aufgabe ist es, sie euch nahe zu bringen. Und zwar so nahe, diese alten Worte, dass ihr euch selber darin seht. Aber sozusagen nicht nur seht, sondern auch erkennt. Es gibt ja verschiedene Spiegel. Der im Bad zeigt mir die Oberfläche. Und man schaut hinein und der eine findet sich attraktiv, der andere wendet sich seufzend ab. Es gibt aber auch Spiegel, die zeigen etwas von unserer Seele. Also, was und wer wir sind als Person. Diese Spiegel, die uns zeigen, wer wir sind, nennen wir Freunde. Ja, wir spiegeln uns in anderen Menschen. Besonders die Menschen, die uns lieben, zeigen uns klar, wer wir sind. Texte der Bibel sind auch Spiegel. Und wenn wir in diese Texte und Worte hineinschauen, dann können wir manchmal verschwommen erkennen, wie Gott zu uns steht. Wir können dann irgendwie sehen, was gut und böse ist, wer wir vor Gott sind oder manchmal auch, warum wir leben. Und jetzt haben wir diesen alten Text. Aber er spiegelt nichts. Oder habt ihr beim Verlesen die klare Erkenntnis für euch gehabt, was jetzt dran ist? Ich denke eher, sie sind weit weg von uns, diese Worte. Die sind so alt wie die Pyramiden. Und der Spiegel dieser Worte ist sozusagen verkleistert durch die Jahrtausende. Und deshalb erzähle ich anfangs aus dieser alten Zeit, die mit uns gar nichts zu tun hat. Ich bin also sozusagen jetzt wirklich sowas wie ein Reiseführer. Die Pyramiden stehen heute noch. Das sind riesige Giganten, stumme Zeugen vergangener Epochen. Sie sind halb versunken im Wüstensand. Hunderttausende Sklaven mussten sie bauen, Generation um Generation. Und auch die Israeliten waren darunter. Sklaven, Menschen ohne Recht und Würde. Und dieses Wort Sklave, das ist jetzt mal kein Wort aus alter Zeit, sondern aus unserem Alltag. Natürlich sind wir keine Sklaven. Aber meinen wir wirklich, jeder Mensch auf dieser Erde hätte Würde und Menschenrecht? Allein nur das Recht auf sauberes Trinkwasser. Die Sklaven der Pharaonen hatten Essen und Trinken. Aber über 2 Milliarden Menschen in unserer so modernen Welt haben kein sauberes Trinkwasser. Die müssen irgendwelches schmutziges Wasser aus Schlammlöchern und Pfützen schlürfen. Und da seht ihr schon, im Spiegel, den wir Bibel nennen, erkennt man nicht nur sich selber, sondern den anderen, dem man etwas schuldig bleibt. Und nur dieses kleine Wort Sklaven holt diesen alten Text in unsere Zeit hinein. Und mit diesem Wort rüttelt eine Frage an unser Herz, unser Leben. Wie stehst du denn zu den Sklaven in deinem Dorf? Wir nennen dieses Dorf ja Erde, Welt oder Heimat. Gehörst du sozusagen zu den Ägyptern, die kein Interesse hatten, die Verhältnisse zu ändern? Bist du allein an deinem Wohl interessiert und sagst, was kann ich schon machen? Und nun wird uns in dieser alten Geschichte von der Rettung der Sklaven berichtet. Heraus aus dem Gefängnis einer Militärdiktatur. Wir können uns selber in dieser Rettung noch nicht erkennen. Wir sind ja keine Sklaven, wir sind auch nicht in einer Diktatur. Wir müssen also nicht gerettet werden. Aber es könnte sein, dass uns die Augen aufgehen, was durch diesen alten Text geschieht und geschehen ist. Viele nämlich, sehr viele Menschen, haben aus diesem kleinen Rettungsbericht Hoffnung für ihre eigene Rettung geschöpft. Die Schwarzen in den USA mit Martin Luther King, die haben sich mit dieser Geschichte identifiziert und haben gesagt, wir kämpfen nicht mit Waffen, aber Gott wird uns befreien, wie damals Israel. Die Schwarzafrikaner unter Nelson Mandela, unter der Macht der Apartheid in Südafrika, die haben auch genau diese Geschichte als ihre Vision genommen. Und zahllose andere Versklavte und Gefolterte und Unterdrückte haben sich in den Versklavten Israel unter Pharao wiedererkannt. Und im Wiedererkennen haben sie Hoffnung geschöpft und dann auch den Glauben gefunden. Aus dieser Geschichte den Glauben gefunden, Gott wird auch uns wie Israel aus der Gewalt unserer Bedrücker befreien. Und jetzt sind wir ja hier und deshalb steht die Frage so ein bisschen abwartend vor uns, ob Gott auch an uns rettend handeln muss. Das haben wir ja noch nicht beantwortet. Wir sehen und hören bisher nur, wie andere davon berichten. Und nun tauchen in unserer alten Geschichte über die Rettung eines Volkes aus Zwang und Unfreiheit wieder Worte auf, die doch mit unserem Leben zu tun haben. Familie, Nachbarschaft, gemeinsames Essen. Davon wird hier erzählt und es steht heute bei vielen auch, gerade über die Feiertage, ganz oben auf der Liste der Wichtigkeiten. Familie, auch Nachbarn und Freunde und Essen. Und hier steht die Anweisung, bevor sich die Rettung vollzieht, haltet Gemeinschaft in Familie und Nachbarschaft und esst miteinander. Wir sind ganz bestimmt nicht der Meinung, es gäbe in unserem Volk unter uns keine Probleme. Wir kennen sie, die Probleme der modernen Gesellschaft. Konkurrenzdenken, Egoismus, Neid, die Fremdheit anderer, Religionskonkurrenz, Angst. Ich meine damit, wir erleben gute Gemeinschaft, Freundschaft, Familie. Die steht unter Druck. Man hat gar nicht so viel Zeit. Familienleben, regelmäßig gemeinsam essen. Gute Nachbarschaft, dass man sich jeden Tag trifft. Und das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und da scheint uns unser alter Text an etwas Aktuelles zu erinnern. Etwas, was wir brauchen, damit wir auf den Weg zur Rettung kommen. Aber das Wort Rettung ist ein bisschen irrtümlich. Da kann man sich schwer was vorstellen. Wir sagen mal, so heißt dieses Wort nämlich im Hebräischen auch, statt Rettung Leben. Also, wir brauchen etwas zum Leben. Und Leben braucht Gemeinschaft. Das wird hier erzählt. Weiter finde ich bemerkenswert, dass hier die Rede von einem Opfer ist. Ausdrücklich lautet der Befehl, damit ihr auf dem Weg zur Rettung, also ins Leben kommt, braucht ihr Gemeinsamkeit, Essen und ein Opfer. Hier schlachtet ein Lamm, bestreicht mit Blut eure Türpfosten, haltet Gemeinschaft und esst miteinander. Das ist zuerst einmal der schlichte Hinweis, ehe wir das jetzt theologisch oder glaubensmäßig deuten, das ist zuerst mal der ganz schlichte Hinweis an uns, wer ernsthaft Rettung, das meint hier lebenswertes Leben will, der muss dafür etwas einsetzen. Opfer bringen, sich nicht nur bedienen lassen und Forderungen stellen. Und das Blut, was da gestrichen wird, als Zeichen hier der Sühne und Wiedergutmachung, das hat auch ein Wort, Wiedergutmachung, hat was mit uns zu tun. Also das Blut, das stellt uns auch etwas vielleicht kopfschüttelnd die Frage, meinst du wirklich, du hättest in deinem Leben nichts wieder gut zu machen? Es gäbe nichts zu sühnen? Und jetzt kann es sein, an dieser Stelle spiegelt uns der Text was, dass wir in diesen alten Worten wirklich etwas für uns erkennen. Oder vielleicht sind wir auch gar nicht bei uns selber, sondern sind vielleicht im großen Rahmen unserer Gesellschaft oder bei den Leuten auf Arbeit. Jedenfalls kann man hier etwas spüren, dass es eben nicht um diese alten Worte damals geht, sondern um unsere Gemeinschaft, um unser Land und Volk. Und dann wird hier noch erzählt, es gibt aber auch ein zu spät. Das wird hier mit dem Wort Gericht beschrieben. Und das weist uns irgendwie auf die Ernsthaftigkeit unseres Lebens hin. Dass es nicht bloß so ein Spiel ist mit ein bisschen Spaß, sondern dass wir wirklich ganz ernsthaft verantwortlich sind. Und zu dieser Verantwortlichkeit, wo wir schon so spüren, vielleicht das überfordert einen manchmal auch ein bisschen, da kommt hier dieser tröstliche Gedanke dazu, ja, hoffnungsvoll ist die Feststellung, dass hier wird erzählt, das Gericht geht vorüber dort, wo sich die Familien versammeln, gemeinsam essen und das Opfer gebracht wurde, wo das Blut an den Pfosten der Türe ist. Wir können jetzt mal kurz den Gedanken anhalten, was die Predigt bisher bewirkt hat. Also, hat sie euch jetzt ermutigt oder in Gedanken gebracht, dass ihr für euch sagt, also ich will mich schon einbringen, dass mein Leben und dass das Leben mit den anderen lebenswert ist. Ich möchte schon einer sein, der nicht nur immer haben, haben, haben will, sondern auch geben. Ich möchte schon einer sein, der nicht nur immer behalten, sondern teilen will und verstehen und lieben. So ein Mensch möchte ich gerne sein. Wenn das so ist, so ein Gedanke, der jetzt durch dieses Wort entstanden ist, dann hat dieses Wort schon etwas in uns angestoßen. Und das wäre gut. aber es wäre zu groß. Denn diese Träume, ich will ein guter Mensch sein und ich möchte so toll sein, mit anderen teilen und sie lieben und so ein guter Mensch sein, das sind Träume. Das wird nichts. Aber aus diesen Träumen, die sind ja nicht wertlos, sondern die klingen ja irgendwie. Aus solchen Träumen wird Lebenswirklichkeit, wenn sich an diesen Träumen etwas wesentlich Wichtiges verändert. Nämlich das Personalpronomen. Nicht ich, sondern wir steht hier zu lesen. Unser alter Text erzählt ja nicht von einem, der auszog in die Freiheit, sondern von einer wirklich sehr großen Gemeinschaft. Man könnte fast sagen, eine Schicksalsgemeinschaft, die saßen alle in einem Boot, haben sich auch so verstanden. Und da sind wir doch ganz bei uns. Und das ist aktuell, Gemeinschaft, dass wir darüber nachdenken müssen, was uns nun wirklich verbindet, was uns nun wirklich zusammenhält. Also, wer inspiriert von Gottes Wort, auch von diesem, sich verändern lassen will und auch die Welt nicht so lassen, wie sie ist, der wird das ganz sicher nicht alleine schaffen. Aber mit anderen und Gott ganz sicher. Und deshalb Gemeinschaft suchen und sie auch praktizieren. Das ruft dieses alte Wort in unser Leben. Ob wir das ernst nehmen, und zwar so ernst, dass wir ernst machen, dass wir sagen, ja, Christsein, das fordert Opfer, das kostet Opfer an Zeit und Liebe und Geld und Einsatz und Freizeit. Das ist so. Ohne Opfer kein Aufbruch, kein Weg. Und nun noch mal zu dem Preis. An dem Lamm wird der Preis deutlich. Wir übertragen das ja, das haben die ersten Christen ja schon gemacht, das Lamm auf Jesus. An Jesus wird der Preis deutlich, was das kostet, Gemeinschaft. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Und so ruft uns dieses Wort sozusagen auch in dieser Stunde, es ruft uns sozusagen ins Leben, und zwar miteinander. Es sagt, versammelt euch, und zwar um Jesus. Versammelt euch um Gottes Lamm. Esst und trinkt miteinander, haltet Gemeinschaft. Heute tun wir das im Mahl. Und dann, gestärkt, brecht auf, zieht hinaus als Gerettete, denn ihr seid durch Jesus gerettet. Das Gericht ist vorbeigegangen. Und geht den Weg, den Gott euch weist. Und unser Weg heißt Jesus. Und wie wir an Israel sehen, dass sie noch einen sehr langen Weg hatten, dann sollten wir uns darauf vorbereiten, der Weg, den wir vor uns haben, der wird viel Mühe und Arbeit sein. Und dieser Weg wird Herz und Leiden kosten. Und dieser Weg mit Jesus, um in der Gemeinschaft zusammenzubleiben und nicht seinen eigenen Weg zu gehen, dieser Weg erfordert alles. Das bedeutet, damit wir zusammenbleiben auf diesem Weg, um Versöhnung ringen. Wisst ihr, wie schwer das ist? Vergeben kann ich ja von mir aus, aber mit dem anderen mich versöhnen, das ist noch was anderes. Und Frieden machen, wissen wir denn, wie das geht? Wir lernen das gar nicht so oft, jedenfalls im Fernsehen oder in den Medien kann man es nicht lernen. Und den Armen beistehen, da meine ich jetzt nicht nur materiell Armen, sondern Menschen, die wirklich für sich meinen, ich habe kein Leben mehr. Sterbende begleiten. Ihnen einfach zur Seite stehen. Die Kranken besuchen und für sie beten. Meint ihr, das sei einfach? Sich dem Leid stellen? Das ist unser Weg. Und Kinder zum Lachen bringen. Zeit für die Kinder haben. und den Traurigen ein Lied singen. Einfach ihnen ein Lied singen. Und manchmal ganz fest sein. Und zwar aufstehen gegen Unrecht, wenn andere gemobbt werden. Und wenn einer keine Stimme hat, ob es jetzt ein Kind im Mutterleib ist oder jemand auf Arbeit, der sich nicht verteidigen kann. Reden für die Stummen. Insgesamt meine ich eben für die Liebe einstehen und leiden dafür. Das ist der Preis und das Opfer. Und so wächst Leben, so kommt dann die Liebe zu ihrem Recht. Und für euch, haltet euch dafür bereit und macht euch auf in Jesu Namen. Amen.